Gut, Siegfried, wenn du das sagst, dann mache ich das. Ich möchte gerne zu Beginn der Predigt mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir heute dieses Fest der Taufe feiern können. Ich danke dir, dass Özgür und Tobias dir begegnet sind und dich erfahren haben in ihrem Leben und dass sie das heute auch in der Taufe zum Ausdruck bringen. Und ich bitte, dass du ja diese Gelegenheit nimmst, auch zu uns zu sprechen durch dein Wort. Darum bitte ich dich von Herzen, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest für dein Reden heute. Amen. Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Gemeinde, wie Sie, wie ihr vielleicht gehört habt, duzen wir uns hier. Und wenn ich jetzt in der Predigt von Du spreche, ist das jetzt nicht ein distanzloses Du, sondern ein rhetorisches. Also ich werde heute beim Du bleiben, auch für die, die sonst lieber gesiezt werden. Ich bitte da um Verständnis. Wir feiern heute ein Tauffest und in der Predigt möchte ich zeigen, was wir hier heute eigentlich tun. Was feiern wir eigentlich in der Taufe? Ihr seht hier einiges, zum Beispiel dort sitzt Tobias, dort sitzt Özgür in einem weißen Gewand. Da vorne ist ein Taufbecken, da ist Wasser drin und ich habe heute eine schwarze Kutte an, die ich normalerweise nicht anhabe. Das ist ein Talar. Die Frage ist, auf was kommt es jetzt an? Fangen wir mal bei dem Wasser an. Das Wasser wird uns von der Stavak zur Verfügung gestellt. Es kostet 2,12 Euro pro Kubikmeter. Und ich habe nachgelesen, es kommt zum Teil aus der Eifel, zum überwiegenden Teil. Und zu ungefähr 10% ist es Grundwasser. Ich habe nichts zu dem Wasser gesagt. Das ist einfach nur Wasser. Man könnte es auch trinken. Ich hoffe, dass es wohltemperiert ist, denn das ist das Nächste bei dieser Taufe. Der Tobias, der Özgür und ich, wir gehen da rein. Deswegen, wir machen das, weil wir das so im Neuen Testament lesen können. Taufen, Baptizomai, heißt untertauchen. Auch das, damit sich keiner erschrickt, sage ich schon mal vorweg, ich werde die beiden untertauchen und auch wieder hervorholen. Weil wir gemeinsam in das Wasser hineinsteigen, nur deswegen habe ich dieses schwarze Ding hier an, sonst trage ich üblicherweise einen Straßenanzug, der würde aber im Wasser sehr leiden. Der ist aber hier taufresistent ist jetzt falsch. Also der ist tauffähig hier. Es kommt auch nicht auf mich an, also weder auf den Talar noch auf mich. Die Gemeinde hat mich dazu beauftragt, hier zu taufen, deswegen mache ich das. Aber sie könnte auch jeden anderen aus der Gemeinde beauftragen, ob Mann, ob Frau. Jeder, der Gemeindemitglied ist und die Gemeinde dazu beauftragt, könnte hier taufen. Also auf mich kommt es nicht an. Bleiben also noch Tobias und Özgür übrig. Kommt es auf die beiden an? Wie ist so eure Tendenz? Kommt es auf die beiden an? Ja? Der Martin Kammel nickt. Ja, es kommt auf die beiden auch an. Denn diesen beiden Menschen ist Jesus ganz persönlich begegnet, sodass sie sich heute hier, und das betone ich gerne und freiwillig taufen lassen wollen. Die beiden haben davon am vergangenen Sonntag erzählt und ich darf da etwas von berichten, weil ja nicht alle Leute da waren, die heute dieses Tauffest mitfeiern. Tobias hat davon berichtet, dass er in seinem Leben viele Menschen verletzt hat, indem er sie belogen hat. Aber, und das ist das Entscheidende, ihm ist Jesus begegnet und er ist davon umgekehrt. Und er hat Vergebung durch Jesus erfahren. Özgür hat in seinem Leben vor einigen Jahren ganz tief die Erfahrung von Liebe und Geborgenheit gemacht. Und das hat ihn dazu veranlasst, sich auf die Suche zu machen und zu fragen, wo kommt das her? Was hat mich da berührt? Woher kommt diese Liebe? Und diese Suche hat ihn zu Jesus gebracht. Und das war für ihn überraschend, weil er war jetzt nicht jemand, der nicht an Gott glaubte. Er war Moslem. Aber er ist Jesus begegnet und hat gesagt, deswegen will ich mich heute taufen lassen, weil Jesus der Herr in meinem Leben geworden ist. Also wir sehen, es kommt auf die beiden Täuflinge an und es kommt auf Jesus an und auf das, was zwischen diesen beiden, zwischen den dreien stattgefunden hat. Und das ist auch heute Grundlage der Predigt. Ich habe einen Text rausgesucht, wo ein Mann, etwas Ähnliches, Intensives erlebt und sich auch taufen lässt. Es geht um Paulus oder Saulus, einer, der in der Türkei geboren ist, in der heutigen, deswegen fand ich das irgendwie ganz gut. Und in dieser Erzählung wird deutlich, was die Taufe ausdrückt. Sie drückt aus, dass zwischen Jesus und einem Menschen eine ganz tiefe persönliche Begegnung stattgefunden hat. Und das drückt sich in der Taufe aus. Ich möchte mit euch deswegen eine kleine Reise machen in die Geschichte. Wir gehen zurück in das Jahr 33 nach Christi Geburt. Denn in dieser Zeit findet das, was ich gleich vorlesen werde, statt. Dort findet die Taufe des Paulus statt. Und wir befinden uns in Israel, genauer gesagt in Jerusalem. Wir haben vor einigen Wochen Ostern gefeiert. Wir haben gefeiert, dass Jesus im Jahre 30 nach seiner eigenen Geburt gekreuzigt wurde, hingerichtet wurde und auferstanden ist. Und die heutige Geschichte hat sehr viel damit zu tun, warum Jesus eigentlich gekreuzigt wurde. Der Özgür hat das in seinem Bericht sehr gut erzählt. Er sagt, er hat in Deutschland wahrgenommen, hier gibt es Christen, und er sagt, was war das da mit dem Mann am Kreuz? Und da tropft so Blut runter, das war für ihn ein Rätsel. Und es ist ja auch nicht so leicht zu verstehen. Jesus wurde gekreuzigt, weil er vor allen Dingen behauptet hatte, dass er der Sohn Gottes ist. Heute würde Jesus deswegen wahrscheinlich wegen so einer Behauptung in die Psychiatrie eingewiesen werden. Weil man denkt, da stimmt was nicht. Aber damals, bei den Juden, war diese Behauptung das schlimmste Verbrechen, was man überhaupt begehen konnte. Zu behaupten, dass man der Sohn Gottes sei oder überhaupt, dass Gott einen Sohn hat, das war für die Juden schlimmer als alles andere. Das war die höchste Beleidigung, die man Gott zufügen konnte. Denn für die Juden gab es nur einen Gott. Und man soll keine anderen Götter haben neben ihm. Und vor diesem Gott soll man Ehrfurcht haben, von dem sollte man sich noch nicht mal ein Bild machen, geschweige denn eins malen oder so. Aber wenn dann noch jemand kommt und sagt, ich bin der Sohn Gottes, das ging nicht. Und weil Jesus nicht aufhörte, das zu behaupten, auch unter Folter nicht, deswegen hat man ihn ans Kreuz genagelt. Die Juden hatten gehofft, dass das Problem Jesus damit dann erledigt sei, mit dieser Kreuzigung. Aber das Gegenteil war der Fall. Innerhalb der nächsten, ja kann man sagen, 3 Jahren verbreitete sich der Glaube an Jesus Christus explosionsartig. Und dann sahen die Juden sich veranlasst, etwas zu unternehmen gegen diesen Irrglauben. Und einer, der sich eben besonders dabei hervortat, war Paulus oder Saulus. Paulus hatte einen Doppelnamen, genauso wie ich. Ich heiße mit ersten Namen Andreas und mit dem zweiten Namen Theodor. Und jetzt bitte ich nicht zu lachen. Ich finde beide Namen gut. Und der Paulus hieß eben Paulus Saulus. Klingt ein bisschen komisch und alle sagen immer, er wurde vom Saulus zum Paulus bei der Bekehrung. Ist natürlich Quatsch, er hatte einen Doppelnamen. Und ich sage immer Paulus, das ist einfacher, weil ich es so gelernt habe. Aber gleich im Text kommt eben Saulus vor. Also das mal vorweg. Jedenfalls dieser Paulus oder Saulus setzt alles dran, die Christen zu verfolgen. Und sein Ziel ist, dass die wieder umgedreht werden. Die sollen aufhören, an Jesus zu glauben und sollen wieder zurückkommen zu dem Glauben ihrer Väter, zum Alten, zu dem, was sich bewährt hatte. Und er schreckt auch nicht vor Folter und Hinrichtung zurück. Er war halt in der Türkei. Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Nein, mit Özgür kann ich das. Saulus war selber sehr strenggläubig. Er war kein Atheist, das müssen wir wissen, er war kein Atheist, sondern er war ausgebildeter Gesetzeslehrer, er war Rabbiner und er war Sonderbeauftragter der priesterlichen Leitung des Volkes. Und als Paulus sich so auf den Weg macht, die Christen wieder umzudrehen, ist er fest davon überzeugt, dass er tut, was Gott will. Das heißt, er irrlichterte nicht umher, sondern er war fest davon überzeugt, im Auftrag Gottes zu handeln. Und zwar gerade dann, wenn er die Christen foltert, wenn er sie wieder umdreht, wenn er sie dazu führt, dass sie wieder zurückkommen zum alten Glauben. Und eins, das brachte ihn besonders auf die Palme, dass die Christen immer wieder behaupteten, Jesus sei von den Toten auferweckt worden. Er sagt, das ist eine Irrlehre, das ist Fake News, Lügennachrichten. Und dann passiert Folgendes. Ich lese aus Apostelgeschichte 9 vor. Saulus führte weiterhin, oder Paulus, einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle Männer wie Frauen in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Lichtglanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Paulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. Manchmal hört man ja so, dass Glauben an Gott etwas für schwache Persönlichkeiten ist, die so eine Krücke brauchen, um durchs Leben zu gehen. Aber so einer war Paulus nicht. Paulus war keine schwache Persönlichkeit und er war auch nicht auf der Suche nach Sinn und Halt in seinem Leben, sondern er strotzte vor Überzeugung und Selbstbewusstsein. Ich meine, es gehört ja schon etwas dazu, hinzugehen, zu sagen, ich weiß, wo es lang geht und die und die sind alle falsch, die müssen alle umgedreht werden. Aber dann begegnet er Jesus, oder besser gesagt, Jesus begegnet ihm. Und Jesus spricht mit Paulus: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus hatte niemals auch nur in Ansätzen daran gedacht, dass das, was die Christen glaubten, wirklich stimmte, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden war. Aber jetzt merkt er auf einmal schlagartig, dass Jesus, von dem er nichts hielt, mit ihm sprach. Und er merkt, ich habe mich geirrt. Jesus ist von den Toten auferstanden und er ist dann auch wirklich Gottes Sohn. Denn wer kann von den Toten auferstehen, wenn Gott ihn nicht lebendig macht? Und innerhalb von wenigen Sekunden bricht dieses Weltbild, das Paulus hatte, was ihn antrieb, das bricht zusammen. Und alle seine bisherigen Überzeugungen, die er von Gott hatte, die kommen ins Schwanken und brechen weg. Und in diesem Text wird es symbolisch deutlich, Gott holt ihn wirklich, Jesus holt ihn wirklich von den Füßen. Und noch etwas Zweites. Jesus sagt ja, warum verfolgst du mich? Aber für Paulus war Jesus ja eigentlich tot und er ist ja dabei, die Christen zu verfolgen. Und Paulus muss hier hören und versteht das auch sofort, dass Jesus sagt, du verfolgst mich. Die Christen, die du verfolgst, das bin ich. Die sind nicht irgendwer, sondern es sind mein Eigentum. Jesus identifiziert sich mit den Christen. Das ist meine Gemeinde, die du da verfolgst. Das sind meine Leute. Mich verfolgst du, wenn du sie verfolgst. Mich folterst du, wenn du sie folterst. Mich richtest du hin, wenn du sie hinrichtest. Und das ist ein Schock für Paulus, den er nie vergisst. Immer wieder, wenn er von seiner Umkehr, von seiner Bekehrung spricht, sagt er, das habe ich getan damals. So war das damals. Jesus begegnet Paulus hier sehr persönlich. Das kann man daran sehen, dass die Begleiter des Paulus, die kriegen zwar mit, hier passiert etwas mit unserem Chef, aber sie sehen nichts, sie hören zwar etwas, aber sie sehen nichts. Aber Paulus erlebt Jesus und vermutlich sieht er ihn in diesem Licht, in seinem Inneren. Denn es heißt, dass er die Augen geschlossen hat. Er steht auf und öffnet die Augen und sieht nichts mehr. Aber innerlich hat er etwas gesehen. Diese Begegnung mit Jesus hat für ihn Folgen. Ich lese in Apostelgeschichte 9, Abvers 10. 3 Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision: Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frag im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus, das liegt in der Türkei. Du musst Folgendes wissen: Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den früheren führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte: Geh trotzdem zu ihm. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in alle Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du dir sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen und Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Soweit die Erzählung. Es fällt auf, dass sich niemand so recht freut über die Bekehrung des Paulus. Hananias ist ein Christ in Damaskus und er glaubt die Lebenswende von Paulus nicht so wirklich. Und später in der Apostelgeschichte lesen wir, als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Also es gibt Vorbehalte, und das kann man ja auch verstehen. Das Weitere fällt auf, und das deutet sich in dem an, was Jesus über Paulus sagt: Das Leben von Paulus wird von nun an nicht einfacher. Sein neues Leben, womit beginnt es? Jesus sagt dem Hananias: Paulus betet. Siehe, Paulus betet. Das ist die erste neue Lebensäußerung des Paulus, dass er 3 Tage da sitzt und betet. Man hat den Eindruck, dass er viel mit Jesus zu besprechen hat, dass er eine Sehnsucht danach hat, sich auszutauschen mit Jesus, dem er jetzt das erste Mal begegnet ist. Er will mit Jesus in Kontakt bleiben und will diese Beziehung, die da angefangen hat, vertiefen. Das Zweite, was Paulus erfährt über den Hananias, ist, dass Jesus sagt, er ist ein ausgewähltes Werkzeug. Im Griechischen steht da ein Wort, das heißt Gefäß oder Werkzeug. Beides ist möglich. Und es wird deutlich, dass Jesus Pläne mit Paulus hat. Er wird vom Verfolger der Christen zum Botschafter für Jesus. Und ich glaube, dass es nicht nur für Paulus gilt, sondern immer wenn Jesus einen Menschen ruft, wenn er ihn anspricht und ihn zu sich zieht, wenn er möchte, dass er ihn glaubt und ihm nachfolgt, dann hat er für ihn auch einen Auftrag. Und wenn Jesus einen Menschen, wenn Jesus den Paulus ein Gefäß nennt, dann ist das nicht abwertend gemeint, sondern dann ist es ein hohes Maß an Wertschätzung. Weil Jesus sagt, ich kann mit dir was anfangen. Du hast zwar vorher meine Gemeinde zerstört, aber ich kann mit dir was anfangen. Ich kann dich gebrauchen. Wir sehen gerade bei Paulus, dass die Menschen ihn für sehr problematisch halten. Und er ist auch kein einfacher Charakter. Aber Jesus kann jeden Menschen umwandeln und gebrauchen. Er gebraucht Menschen mit krummen Lebensgeschichten. Und manchmal hat man den Eindruck, er hat eine Schwäche dafür, dass er gerade die Leute besonders raussucht und auch besonders beauftragt, die eine krumme Lebensgeschichte haben, deren Charakter Ecken und Kanten hat, die Schwächen haben. Ja, Jesus hat Schwächen für Menschen mit Schwächen. Denn es ist immer so, wenn Menschen sich auf Jesus einlassen, wenn er sie ruft, dann legt er seine heilenden Hände darauf. Wenn ein Mensch umkehrt, dann fängt Jesus einen neuen Weg mit ihm an. Jesus kommt mit allen Menschen klar und gerade auch mit denen, mit denen andere Menschen oft nicht klarkommen. Also ein Werkzeug, ein Gefäß. Und das Dritte ist, was Hananias erfährt, er sagt, ich möchte den Paulus gerne mit dem Heiligen Geist erfüllen. Was bedeutet das? Als Menschen haben wir ja eigentlich kein wirkliches Sinnesorgan, um die Wirklichkeit Gottes richtig wahrzunehmen. Mit den Augen können wir sehen, ich sehe euch hier vorne, ich kann mein Manuskript sehen und ihr könnt mich hören mit euren Ohren. Dafür haben wir Sinnesorgane. Aber wie können wir Gott erahnen, ersinnen? Tobias und Özgür haben das erzählt, dass sie, ja, sie sagen, im Inneren, in ihrem Herzen, das ist so das, was uns einfällt, da haben wir Gott wahrgenommen. Und wenn Paulus hier den Heiligen Geist bekommen soll, dann knüpft das daran an. Gott hat in uns als seine Geschöpfe eine Ahnung davon gelegt, dass es ihn gibt. In der Schrift heißt es, in der Bibel heißt es, er hat die Ewigkeit in unser Herzen hineingelegt. Und ich glaube, wenn jeder Mensch wirklich mal hinhört, hat er in sich so eine Ahnung, dass es, manche sagen, es gibt etwas Höheres. Dass ein Mensch eine Ahnung hat, es gibt irgendwo einen Gott. Ich habe jetzt am vergangenen Donnerstag eine Geschichte gehört. Da war ein Atheist, ein überzeugter Atheist, der sagt, es gibt keinen Gott, existiert für mich nicht. Und dann starb seine Frau. Und was sagt er oder was fragt er? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Gott will es eben nicht bei einer Ahnung belassen, dass wir sowas wie Ewigkeit im Herzen spüren, sondern er schenkt uns seinen Heiligen Geist, womit wir Zugang zu Gott, dem Vater, haben. Wo wir mit Gott erkennen können, kennenlernen können, wo wir mehr von Gott verstehen können. Und dieser Geist möchte uns lehren, Gott zu lieben. Der Heilige Geist ist eine Kraft, der uns dazu befähigt, überhaupt als Christen zu leben und den Auftrag, an den Gott uns schenkt, dieses Gefäß auch mit Inhalt zu füllen. Und so sagt Hananias zu ihm diesen wichtigen Satz, du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. So, jetzt habe ich die ganze Zeit erzählt, ich wollte etwas über die Taufe erzählen. Und bisher ist die Taufe noch gar nicht vorgekommen. Aber es entspricht auch diesem Text. In dem Text heißt es ganz nebenbei, und Paulus stand auf und ließ sich taufen. Zack, das war alles. Die Taufe steht am Ende eines Prozesses. Sie ist wie ein Siegel auf diese persönliche Begegnung und die Geschenke, die Paulus schon bekommen hat. Sie ist ein Siegel auf die Begegnung zwischen Jesus und Paulus. Und sie setzt einen Endpunkt auf das Leben, was vorher war, was Paulus vorher gelebt hat. Mit allem, was er auch angerichtet hat an Bösem. Er hat ja Menschen, die Biografie von Menschen verändert, und zwar auch Böse verändert. Aber die Taufe ist auch ein Doppelpunkt, sie ist ein Startpunkt. Paulus hat Jesus erlebt. Und diese Taufe bringt seine Umkehr zum Ausdruck und einen Neubeginn, ein neues Leben. Das drückt sich darin aus. Paulus wurde im wahrsten Sinne des Wortes erleuchtet von Jesus. Und darin kommt zum Ausdruck, dass Jesus ihm vergeben hat. Die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass er Paulus mit dem Heiligen Geist beschenkt hat. und es ist ein Startpunkt unter neuen Herrschaftsverhältnissen. Paulus hat vorher seinen eigenen Kopf durchgesetzt und jetzt bekennt er, dass Jesus von nun an sein Herr sein wird. Und dieses Versprechen, dass Jesus ihm in der Taufe gibt und Paulus Jesus in der Taufe gibt, das haben die beiden niemals gekündigt. Lieber Tobias, lieber Özgür, auch das ist die Taufe für euch. Heute. Ihr seid Jesus begegnet, Jesus ist euch begegnet. Ihr habt das deutlich gemacht, dass ihr Jesus von ganzem Herzen nachfolgen wollt. Jesus will euch mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Wir werden nachher auch dafür beten. Und Jesus wird euer Leben gestalten. Wo ihr ihm das zulasst, dort wird er das machen. Auch euch sagt er, dass ihr seine Gefäße seid, seine Werkzeuge. Und das meint er als Ehrentitel. Er hat für euch einen Platz in seinen Gedanken, in seinem Herzen, in seinem Reich, in seiner Gemeinde. Und er will eure Geschichte, eure Erfahrung, auch die krummen Linien eures Lebens, euren Charakter, all das will er gebrauchen. Das kann er. Denn auch auf euer Leben legt er seine heilenden und segnenden Hände. Von nun an seid ihr seine Gefäße, seine Werkzeuge. Und ich glaube, das ist Anlass zu wirklich großer Freude. Und so, wenn ihr wollt, werden wir euch jetzt in diesem Sinne taufen. Amen.